Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Bischof Dr. Bohdan Dschurak, Redemptorist und apostolischer Exarch für die Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe zum Priestertum und gottgeweihten Leben. Radio Horeb hat das aufgegriffen im Gebet, aber Sie hören zusätzlich auch eine Berufungsgeschichte, wie Gott jemandem klargemacht hat, dass er ihn in seine engere Nachfolge ruft. Heute ist der Gedenktag des heiligen Bonifatius, Ordensmann, Bischof und Patron Deutschlands. Und ich freue mich, dass wir auch heute einen Bischof zu Gast haben. Sie hören die Berufungsgeschichte von Bischof Dr. Bohdan Dschurak, wie er in den Orden der Redemptoristen gekommen ist, Bischof wurde und schließlich der apostolische Exarch für die katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien geworden ist. Grüß Gott, Herr Bischof Dr. Bohdan Dschurak.
Grüß Gott, liebe Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, mit Ihnen wieder gemeinsam zu sein und mit Ihnen ein Gespräch zu haben.
Ja, und wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, Ihre Berufungsgeschichte erzählen. Das ist ja auch immer etwas ganz Persönliches. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind wieder da. Viele Hörer kennen Sie noch von einem Interview, das wir mit Ihnen geführt haben, als wir Rosenkränze für die Soldaten in der Ukraine gesammelt haben. Und da haben Sie, liebe Zuhörer, großzügig geantwortet und ganz viele geschickt. Herr Bischof hat gesagt, 130.000 hat er überreichen können. Herr Bischof, wie war denn die Reaktion bei den Soldaten, die diese Rosenkränze bekommen haben?
Also die waren sehr bewegend und sehr dankbar, weil sie haben gespürt, man hat sie nicht vergessen. Und noch mehr, jemanden denkt an sie. So viele Menschen in Deutschland nicht nur humanitärisch unterstützen unser Volk, aber auch geistlich sind mit uns, mit unseren Verteidigerinnen und Verteidigern an der Front. Und das gibt ihnen auch Kraft. Und es besteht eine geistliche Verbundenheit auch, weil so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben dazu geschrieben, als sie die Rosenkranze an uns übergeben haben, ein kleines Zettel, wo geschrieben war, ich bete für dich und werde weiterhin für dich beten. Und das wirklich bezeugt, dass wir nicht alleine sind und dass ist ein Zeichen der großen, tiefen geistlichen Verbundenheit. Und für diese Zeichen, für diese Beweise der Nähe, des Beistandes, möchte ich mich im Namen von Hunderttausenden Soldaten und deren Familien bei Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, heute mich ganz herzlich bedanken.
Ja, und wir danken, dass wir da mitwirken können. Ich glaube, das ist immer das, was Radio Maria, Radio Horeb ausmacht, eine Gebetsgemeinschaft zu sein. Und es ist schön, wenn das so über die Länder, über die Grenzen hinweg ist. Das, was uns verbindet, ist der Glaube. Und das ist schön, dass das auch so angenommen wird. Ich glaube, in Deutschland wäre das nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, bei Ihnen ist die Frömmigkeit da vielleicht im Land noch viel stärker verwurzelt.
Natürlich, der geistliche Geist wirkt überall, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Und wie Sie mit Recht gesagt haben, diese geistliche Verbundenheit geht über die Grenzen hinaus. Was für mich wichtig ist, das ist wirklich diese geistliche Dimension der Ereignisse, deren wir Zeitzeuge sind. Und wir müssen eben auch den schrecklichen Krieg gegen die Ukraine aus geistlichem Gesichtspunkt betrachten und sehr, sehr ernst den Aufruf von Mutter Gottes und Fatima nehmen, die uns ja vor über 100 Jahren aufgerufen hat für Bekehrung Russlands und für geistliche Erneuerung unseres Kontinents zu beten und dazu beizutragen. Und ich glaube, das ist wirklich eine großartige Aktion gewesen und weiterhin ist, weil Gebet dauert weiter an.
Ja, morgens früh um 6 immer ein ganz fester Bestandteil, auch für den Frieden in Ihrem Land zu beten. Sie stammen aus der Ukraine. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch können?
Ich bin noch immer beim Lernen, aber ich habe auch Glück gehabt, in Grundschule, in Mittelschule, in meinem Heimatdorf einen guten Deutschlehrer zu haben. Übrigens war er der Sohn eines Untergrunds griechisch-katholischen Priesters gewesen. Damals in meiner Kindheit wusste ich davon nichts, aber ich habe etwas gespürt, dass in ihm ist etwas mehr, als er uns vermittelt als Deutschlehrer. Und nach der Wende habe ich auch Möglichkeit gehabt, Sommerkurse in Österreich zu haben und dann auch einige Zeit, 2 Jahre lang in Innsbruck zu verbringen. Und jetzt bin ich bereits 4 Jahre hier in Deutschland. So helfen mir meine Deutschkenntnisse auch bei der Ausübung meines Amtes, meines Dienstes sehr.
Sie sind seit 2021 der apostolische Exarch für die Ukraine des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Da stolpern schon einige Zuhörer vielleicht darüber. Das müsste man ein bisschen erklären. Was ist ein Exarch?
Ein Exarch ist ein Bischof, der ähnlich ist wie alle Bischöfe in Bistümer der lateinischen Kirche. Nur ein Exarchat ist eine Vorstufe zu einer Eparchie. Und Eparchie, das ist eine Diözese im byzantinischen Ritus. Wir existieren als Exarchat in Deutschland und skandinavische Länder bereits seit 65 Jahren. Und eben in letztem Jahr wurde auch die Entscheidung unserer Synode veröffentlicht, in der gesagt wurde, dass wir eine Anfrage an den Heiligen Stuhl gemacht haben, damit unser Exarchat zu einer Eparchie, das heißt zu einer vollständigen Diözese ernannt wird, erhoben wird und dadurch wir unsere Struktur vervollenden können.
Und wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, was macht denn die katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus aus? Sie sind mit Rom uniert. Vielleicht können Sie ganz kurz was zu sagen.
Ja, wir gehören zu der katholischen Kirche des byzantinischen Tradition. Das heißt, wir feiern unsere Liturgie nach byzantinischer Tradition, ähnlich wie unsere orthodoxe Schwestern und Brüder. Aber wir sind in voller Einheit mit der katholischen Kirche. Das höchste Oberhaupt der Kirche ist für uns auch der Heilige Vater, der Papst von Rom. Und wir teilen mit allen Katholiken, allen Riten und Traditionen den gleichen Glaube.
2021 haben Sie Ihre Aufgabe als Exarch in Deutschland und Skandinavien begonnen. Wenn die Statistik stimmt, die ich damals gesehen habe, Sie waren zu Beginn für rund 77.000 Gläubige zuständig. Seit dem Krieg in der Ukraine sind viele Menschen hierher geflüchtet. Für wie viele Gläubige sind Sie denn heute zuständig?
Es ist schwierig zu sagen, weil manchmal kommen die Leute selten in die Kirche, obwohl sie sich nach geistlicher Begleitung sehnen und brauchen. Aber wir schätzen, dass es ca. 200.000 unseren Gläubigen derzeit auf dem Territorium des Exarchates befindet. Aber wir beschränken nicht unsere Tätigkeit, unseren Dienst nur auf die Schwestern und Brüder aus unserer Kirche. Wir sind offen für jeden Menschen, der unsere Hilfe benötigt. Und diese Menschen sind aus der Ukraine viel, viel zahlreicher. Es reicht nur zu sagen, dass nur in Deutschland sind fast 1.200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in den letzten Jahren angekommen. Und die Zahl dieser Menschen wächst jedes Jahr. So haben wir vor uns große Aufgaben und viele Herausforderungen.
Haben Sie viele Priester, die Ihnen helfen?
Wir haben schon mehr als vor 3 Jahren, aber es ist noch immer nicht genug. Die Nachfragen kommen immer wieder und eine der größten Sorgen für mich stellt die Anstellung neuen Priester für unsere Gläubige zum Dienst an unsere Gläubige dar. Ich bin sehr dankbar der deutschen Bischöfen, die mir die brüderliche Hand reichen. Aber es sind auch einige Momente, die noch zu regeln sind. Und da hoffe ich sehr auf weitere Zusammenarbeit und weitere Solidarität.
Wenn Sie für Deutschland und Skandinavien zuständig sind, sind Sie dann dauernd auf Reisen?
Ja, ich bin sozusagen ein reisender Bischof. Im letzten Monat war ich zum Beispiel zu zwei Reisen in Skandinavien. Am Ende Mai war ich in Helsinki. Und am letzten Wochenende, eigentlich an diesem Wochenende, war ich in Kopenhagen in Dänemark. Ich versuche nicht nur unsere Gläubige zu treffen und mit denen zu sprechen, aber auch unsere ukrainische NGO zu besuchen und auch die Vertreter des ukrainischen Staates. So habe ich zum Beispiel am Montag ein Treffen und ein Gespräch, ein sehr konstruktives, gutes Gespräch mit unserem Botschafter in Kopenhagen geführt. Und ich bin sehr froh über das Wachstum unserer Gemeinden auch in skandinavischen Ländern.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, bei uns ist heute Bischof Dr. Bohdan Dzsurak, Redemptorist und apostolischer Exarch für die Ukraine des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien zu Gast in unserem Studio von Radio Horeb in München. Er erzählt uns seine Berufungsgeschichte jetzt. Danke, dass wir Sie aber auch so allgemein noch etwas zuvor abfragen durften. Wir freuen uns jetzt auf Ihr persönliches Zeugnis, Herr Bischof.
Ja, vielen Dank. Wenn wir heute über Berufung sprechen, denken viele zuerst an das Priester- oder Ordensleben. Doch in Wahrheit hat jeder Mensch eine persönliche Berufung, ein einzigartiger Ruf Gottes an ihn. Zugleich verbindet uns alle eine gemeinsame Berufung zum Leben, zur Heiligkeit, zum ewigen Leben und zum liebevollen Dienst an unseren Mitmenschen. Wie sich diese Berufung verwirklicht, ist bei jedem unterschiedlich. In meinem Fall führte der Weg über ein christliches Elternhaus ins Kloster, ins Priestertum und schließlich in den bischöflichen Dienst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie angestrebt, Bischof zu werden und auch nicht darauf gewartet. Als ich als junger Priester ins Kloster eintrat, hatte ich nur ein Ziel: ein guter, ja, wenn ich so sagen darf, heiliger Priester und Mönch zu werden. Nicht mehr. Und schon das ist eine Lebensaufgabe. Ich erinnere mich gut an eine Begegnung als junger, frisch geweihter Priester. Gemeinsam mit einem befreundeten Mitbruder bat ich eine gläubige Frau, die wir kannten: Beten Sie bitte für uns, dass wir gute Priester werden. Sie schaute uns überrascht an und sagte: Aber Pater, Sie sind doch schon Priester. Und ich erwiderte lächelnd: Ja, aber wir möchten gute Priester sein. Ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, das ist wohl die erste und wichtigste Berufung, die ich in meinem Herzen trage. Wie der heilige Augustinus einmal zu seiner Gemeinde sagte: Für euch bin ich Bischof. Mit euch bin ich ein Christ. Da ich jedoch verstehe, dass wir in dieser Sendung über die Berufung zum Priestertum und zum gottgeweihten Leben sprechen werden, werde ich versuchen, in Gedanken in die vergangenen Jahrzehnte zurückzukehren und mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu teilen, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat, wie er mich zur Gemeinschaft mit sich berufen hat und weiterhin beruft, jeden Tag auf neu. Zunächst als Priester, dann als Mönch und nun auch als Bischof. wie bei vielen Priestern und Ordensleuten, begann, so vermute ich, auch meine Berufung in einer gläubigen Familie, in einem christlich geprägten Zuhause. Das war umso bedeutungsvoller, als die Ukraine damals unter kommunistischer Herrschaft stand. Der Glaube an Gott durfte, wenn überhaupt, nur im engsten Familienkreis gelebt werden. Die offizielle Ideologie der Sowjetunion war atheistisch und aggressiv. Religion wurde nicht nur ignoriert, sondern aktiv bekämpft. Gläubige Menschen wurden überwacht, benachteiligt, verfolgt. Ich selbst durfte trotz guten Schulnoten kein Hochschulstudium aufnehmen, allein wegen meines Glaubens. Das war damals Realität für viele von uns. Manchmal richteten sich diese Verfolgungen nicht nur gegen Einzelpersonen, sondern gegen ganze Kirche, so wie im Fall unserer ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Unsere Kirche führt ihre hierarchischen Ursprünge auf die Taufe der Kiewer Rus zurück, die 988 vom Großfürsten Wolodymyr dem Großen vollzogen wurde. Obwohl wir das Christentum in seiner byzantinischen Form angenommen haben, gab es damals, Ende des 10. Jahrhunderts, noch keine Spaltung zwischen Ost und West. Die Kirche war eine und ihr sichtbares Haupt war der Bischof von Rom, der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus. Als es 1054 zur Trennung zwischen der Kirche von Konstantinopel und der Kirche von Rom kam, hielt die Metropolie Kiew noch viele Jahrzehnte lang die Einheit mit beiden Zentren aufrecht. Die Erinnerung an diese kirchliche Einheit und die Sehnsucht danach blieb im Herzen der ukrainischen Bischöfe, Priester und Gläubigen lebendig. Mehrfach versuchte man, die volle Einheit mit dem Apostolischen Stuhl in Rom wiederherzustellen. Ein solcher Versuch gelang 1596, als der orthodoxe Metropolit von Kiew, Michailo Rahoza, gemeinsam mit der Mehrheit seines Episkopats die Union mit der römisch-katholischen Kirche einging. Dieses Ereignis ist bekannt in der Geschichte als Union von Brest. Dabei behielten wir unsere liturgischen und kirchlichen Eigenschaften, unsere eigene Hierarchie, den byzantinischen Ritus, die synodale Struktur, den julianischen Kalender, die liturgische Sprache sowie das verheiratete Priestertum. Seit der Union mit Rom war unsere Kirche aber immer wieder Angriffen ausgesetzt, besonders durch das Moskauer Reich, das nicht nur politisch, sondern auch geistlich dominieren wollte. Dies ist unsere Erfahrung. Wo immer der russische Soldat seinen Fuß setzte, wurde das religiöse Leben der Ukrainer gnadenlos unterdrückt. Unsere Kirche war für das Zarenreich ein Dorn im Auge. Eben weil sie nicht nur zum katholischen Glauben stand, sondern auch Trägerin der ukrainischen Identität war. Leider geschah die Auflösung unserer Kirche oft mit aktiver Beteiligung der russischen orthodoxen Kirche. In der Praxis sah das so aus. Unsere Bischöfe, Priester, Ordensleute und gläubige Laien wurden verhaftet oder deportiert, Gemeinden gewaltsam zur russischen Orthodoxie überführt. Nicht selten führte das zu wahrem Martyrium. Ein bewegendes Beispiel sind die 13 Märtyrer von Pratulin, einfache Bauern aus dem Dorf Pratulin, heute Ostpolen. Sie weigerten sich, ihren katholischen Glauben aufzugeben und wurden am 24. Januar 1874 von zaristischen Soldaten an der Schwelle ihrer Kirche erschossen. Die letzten Gemeinden unserer unierten Kiewer Kirche wurden 1839 im Zentrum der Ukraine durch das Zarenreich gewaltsam aufgelöst. Nur in den westlichen Regionen, vor allem in Galizien, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte, konnte unsere Kirche weiterleben. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, wurde unsere Kirche auch dort verboten. Und wieder kam dasselbe Muster zur Anwendung. Am 11. April 1945 wurde die gesamte Hierarchie unserer Kirche, angeführt von Metropolit Josef Slipei, verhaftet. Die Priester mussten zur russischen Orthodoxie übertreten. Wer sich weigerte, wurde nach Sibirien verschleppt oder getötet. Und obwohl unsere Kirche offiziell als nicht existent galt, lebte sie weiter im Untergrund, in den Katakomben. In diesem Umfeld wuchs ich auf. In meinem Heimatdorf fand, wie vielerorts, ein gewaltsamer Übergang zur russischen Orthodoxie statt. Das geschah unter dem Druck der kommunistischen Behörden, trotz des Widerstands der einfachen Gläubigen. Mein Großvater zum Beispiel weigerte sich, nach dem sogenannten Lemberger Konzil von 1946, bei dem unsere Kirche zwangsweise in die russisch-orthodoxe Kirche eingegliedert wurde, überhaupt noch zum Gottesdienst zu gehen. Er sagte einfach, das ist nicht mehr unsere Kirche. Doch, weil es keine eigenen griechisch-katholischen Priester mehr gab, begannen die Menschen nach und nach doch wieder die Gottesdienste in der Dorfkirche zu besuchen. So lebten wir in einer seltsamen Spannung. Einerseits konnten wir dort unsere grundlegenden religiösen Bedürfnisse stillen. Wir gingen zur Kirche, wenn auch unter angepassten Bedingungen. Andererseits wussten viele im Dorf, dass im Untergrund noch immer Strukturen der griechisch-katholischen Kirche existieren. Aber niemand sprach offen darüber. Ich erinnere mich gut, wenn wir sonntags zur Kirche gingen, hörte man aus manchen Häusern am Wegesrand liturgische Gesänge aus dem Vatikanradio. Die Leute hörten zuerst heimlich die Messe aus Rom und gingen dann zum Gottesdienst ins Dorf. Ich hatte das große Glück, in einer gläubigen Familie aufzuwachsen, als Sohn von Katharina und Mikola, das jüngste von 6 Kindern. Für meine Eltern war der Glaube etwas Natürliches. Das Gebet gehörte zum Alltag. Und unsere Teilnahme am kirchlichen Leben beschränkte sich nicht auf die Liturgie am Sonntagmorgen. Wir gingen auch sonntags zu Vesper. Und im Mai nahmen wir täglich an den Marienandachten teil. Religiöse Literatur jedenfalls hatten wir kaum. Es gab keinen Katechismus, keine Theologiebücher zu Hause, nicht einmal eine Bibel. Nur ein Gebetbuch, christliche Familie, ein paar alte Ausgaben der Zeitschrift Missionar und ein großes Buch, das Leben der Heiligen, das unserer Großmutter gehörte. Und doch, der wichtigste Katechismus war das Leben meiner Eltern. Sie gaben den Glauben nicht mit vielen Worten weiter, sondern durch ihr Beispiel. Ich erinnere mich bis heute an das gemeinsame Gebet am Heiligen Abend. Ich erinnere mich an ihre Barmherzigkeit. Meine Tante kümmerte sich regelmäßig um eine bettlägerige alte Frau im Dorf. Meine Großmutter gab die Früchte ihres Gartens an Nachbarn weiter. Dabei bat sie uns, die Kinder, das zu machen. Und das war für uns eine riesige Freude. Und meine Mutter nahm oft einen Obdachlosen auf, der in unserem Dorf lebte und von Haus zu Haus zog. In all dem erwachte etwas in mir. Eine Ahnung, eine Stimme. Heute kann ich sagen, meine Berufung.
Lobgesang auf den herrlichen Jesus, so hieß dieser Hymnus, den Sie gerade gehört haben, gesungen von Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus der Ukraine. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Heute die Berufungsgeschichte von Bischof Dr. Bohdan Dzsurak, apostolischer Exarch für die Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Er erzählt seine persönliche Berufungsgeschichte und wir sind gespannt, wie es weiterging.
Ja, vielen Dank. Über die Existenz einer Untergrundskirche wusste ich damals kaum etwas. Die Erwachsenen sprachen nicht darüber, sicher, um sich selbst und uns Kinder nicht in Gefahr zu bringen. Und doch kam hin und wieder eine Andeutung durch. Ich erinnere mich an einen Satz meiner Tante, als ich kurz vor dem Schulabschluss stand. Sie sagte: Eigentlich könntest du Priester werden, aber dann müsstest du aufhören, in die Kirche zu gehen. Dieser Satz war für mich völlig unverständlich. Wie kann man Priester werden, wenn man nicht mehr in die Kirche geht? Erst später verstand ich, dass es um ein geheimes griechisch-katholisches Priesterseminar ging und dass man keine Gottesdienste der offiziellen orthodoxen Kirche mehr besuchen durfte, wenn man diesen Weg wählte. Einige Jahre später, nach meinem Militärdienst, lernte ich dann tatsächlich Priester unserer Kirche kennen. Männer, die jahrzehntelang im Untergrund gedient hatten. Es war Ende der 80er Jahre, zur Zeit von Gorbatschows Perestroika und Glasnost. Unsere Kirche begann, offen für ihre Rechte einzutreten, für ihre Existenz, für die Freiheit ihrer Gläubigen. Ich trat in ein damals halblegales griechisch-katholisches Priesterseminar ein. Zunächst verband ich das Studium mit der Arbeit in einer Fabrik, um nicht aufzufallen. Später, als es möglich wurde, widmete ich mich ganz dem Studium. Im Frühjahr 1991 wurde ich zum Priester geweiht. Unsere Seminargruppe war die erste, die in der noch existierenden Sowjetunion ganz offiziell zur Priesterweihe zugelassen wurde. Und im selben Jahr, genauer gesagt am 19. August 1991, dem Fest der Verklärung des Herrn nach julianischem Kalender, trat ich in das Kloster ein und begann mein Noviziat bei den Redemptoristen. Gerade in diesen Tagen fand in Moskau ein Stadtstreich statt. Der Putschversuch scheiterte, Gott sei Dank, und damit war der Zerfall der Sowjetunion nicht mehr aufzuhalten. Nach Abschluss meines Noviziats schickten mich meine Ordensobern zur weiteren theologischen Ausbildung ins Ausland, und zwar nach Warschau. Dort erwarb ich zunächst den Lizenziat, später promovierte ich mit einer Dissertation zum Thema »Das geistliche Leben des Mönchs im Lichte der Werke des heiligen Theodor von Studion«. Die Promotion erfolgte im Herbst 2000 an der Kardinal Stefan Wyszyński Universität in Warschau. Nach meiner Rückkehr in die Ukraine begann ich meine pastorale Tätigkeit in der Pfarrei St. Josaphat in Lemberg. Gleichzeitig unterrichtete ich Spiritualität an der ukrainischen katholischen Universität und im Priesterseminar. Darüber hinaus war ich als Gefangenseelsorger und Seelsorger für Menschen mit besonderen Bedürfnissen tätig und übte das Amt des Spirituals im Klosterseminar aus. Von 2003 bis 2005 vertiefte ich meine Studien am Päpstlichen Orientalischen Institut in Rom. Danach kehrte ich erneut in die Ukraine zurück und setzte meine Lehrtätigkeit an Universität und Seminar fort, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn im Winter 2005 wurde ich zum Weihbischof der Erzeparchie Erzdiözese Kiew ernannt. Damit begann ein neuer Abschnitt meiner Berufung, der bischöfliche Dienst. Ich muss zugeben, dass die Entscheidung, zum Bischof geweiht zu werden, die schwierigste meines bisherigen Lebens war. Als mich das Oberhaupt unserer Kirche zu einem Gespräch einlud und mir die Entscheidung der Synode mitteilte, die vom heiligen Vater Benedikt der 16. gesegnet worden war, mich zum Weihbischof von Kiew zu ernennen, versuchte ich, Einwände vorzubringen. Diese wurden jedoch von seiner Seligkeit Lubomir, dem Oberhaupt unserer Kirche, taktvoll entkräftet. Als ich zum Beispiel sagte, ich sei noch jung, ich war tatsächlich damals nicht einmal 39 Jahre alt, antwortete er lächelnd, Pater, wenn jung zu sein eine Krankheit ist, dann versichere ich Ihnen, dass Sie schnell davon geheilt werden. Inzwischen kann ich sagen, dass ich tatsächlich genesen geheilt wurde. Letztlich kann ich bestätigen, dass ich diese Entscheidung trotz aller Bedenken niemals bereut habe. Im Gegenteil, ich habe stets die Hilfe der göttlichen Gnade und die liebevolle Unterstützung vieler Menschen gespürt, die für mich beten und mich in meinem Dienst begleiten und unterstützen. Als Bischof verbrachte ich 15 Jahre in Kiew von 2006 bis 2021 und erfüllte dabei verschiedene Aufgaben. Ich war Weihbischof der Erzdiözese Kiew, Leiter der Patriarchalkurie, der zentralen Exekutivstruktur unserer Kirche und wurde in dieser Zeit dreimal in Folge zum Sekretär der Bischofssynode der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche gewählt. Am 18. Februar 2021 ernannte mich Papst Franziskus zum Apostolischen Exarch für Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Diesen Dienst übe ich bis heute aus. Meine Amtseinführung fiel in eine schwierige Zeit. Wie Sie sich erinnern, es war Coronavirus-Pandemie und sie erlaubte nur maximal 50 Personen in der Kathedrale in München. Da ich mich nicht persönlich an eine größere Zahl von Priestern und Gläubigen wenden konnte, richtete ich in meiner Predigt eine SMS an Sie, eine Abkürzung für drei ukrainische Worte: Sluchate, molitися, служити, das heißt zuhören, beten und dienen. So skizzierte ich meine Vision für die weitere Entwicklung der Exarchie: zuhören, beten und dienen. Kurz darauf begann der umfassende Krieg Russlands gegen die Ukraine, der uns alle tief erschütterte, uns jedoch zugleich zu aktiven Handeln zur Unterstützung unseres Volkes zwang. Zunächst konzentrierten wir uns darauf, humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine zu organisieren und die vielen Flüchtlinge zu unterstützen, die in großer Zahl in die Länder unseres Exarchats kamen, Deutschland und die fünf skandinavischen Länder. In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Ukrainer in Deutschland verneunfacht, in Skandinavien sogar verfünffacht. Derzeit leben etwa eineinhalb Millionen unserer Landsleute in Deutschland. In Skandinavien sind es rund 230.000. Alle tragen tiefe Wunden und Traumata in ihren Seelen. Wir versuchen als Kirche nicht nur als Lehrerin dienen, sondern auch als Ärztin, ein Feldlazarett, um es mit den berühmten Worten von Papst Franziskus auszudrücken. Vor allem aber versuchen wir wirklich liebevoll und fürsorglich für die Menschen, für unsere Gläubigen, für alle Bedürftigen da zu sein. Wir sind ja berufen, das Leid und die Probleme der Menschen zu teilen, ebenso ihre Hoffnungen und Sehnsüchte und vor allem mit ihnen und für sie zu beten. Auch Radio Horeb, wie wir bereits am Anfang dieser Sendung gesagt haben, leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Unterstützung des ukrainischen Volkes. Die ständigen Gebete, die über die Wellen die ihres Radiosenders zu hören sind, sind eine Quelle der Kraft und Gnade für unser Volk und seine Verteidiger. Im Herbst des vergangenen Jahres haben wir gemeinsam eine sehr erfolgreiche Aktion durchgeführt. Wir sammelten Rosenkränze und leiteten sie an unsere Verteidiger in der Ukraine weiter. Alles begann, als ich während einer Wallfahrt nach Birkenstein beiläufig erwähnte, dass unsere Verteidiger auf die Frage, wie die Kirche ihnen am besten helfen könne, geantwortet hatten: Schickt uns Rosenkränze an die Front, jeder Art und in jeder Menge. Nach dem Gottesdienst schlug der Direktor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher, vor, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern Rosenkränze für die ukrainischen Verteidiger zu sammeln. Dank ihrer Großzügigkeit, liebe Schwestern und Brüder, konnten wir über 130.000 Rosenkränze sammeln und in die Ukraine schicken. Heute nutze ich diese Gelegenheit, um Ihnen allen unseren herzlichen Dank auszusprechen, ein aufrichtiges Vergelt's Gott, liebe Schwestern und Brüder. Das Gebet, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Das Gebet ist eine Quelle der Kraft, eine Quelle der Gnade Gottes, eine Quelle des Segens und der Hoffnung für jede und jeden von uns. Ich verdanke meine Berufung den Gebeten vieler Menschen, angefangen bei den Gebeten meiner verstorbenen Großmutter bis hin zu einer Frau in Deutschland, der Mutter eines Priesters, die im Rahmen der Initiative Wir beten für die Bischöfe täglich für mich betet. Die Worte Jesu sind auch heute aktuell. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussendet. Lasst uns für geistliche Berufungen beten, für unsere Kirchen, für unsere Länder und für ganz Europa. Lasst uns für die Treue der Priester und Ordensleute zu ihrer Berufung beten. Lasst uns beten, dass junge Menschen, Jungen und Mädchen die Stimme des Herrn hören, die sie ruft, und den Mut haben, dieser Stimme zu folgen, den Weg des Dienstes und des Zeugnisses für den auferstandenen Christus in unsere Zeit zu gehen.
Vielen Dank, Herr Bischof Dr. Botan Dzsurak, für dieses Zeugnis, für Ihre Berufungsgeschichte hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, jetzt sind Sie an der Reihe. Sie dürfen anrufen, wenn Sie Fragen haben an den Herrn Bischof. Sie können nachhaken. Er ist der apostolische Exarch für die Ukraine des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. Oder wenn Sie sich einfach bedanken wollen, Sie können sich melden unter der 089-517-008-008. Боже, мужа, алілуя, що зарадує безбожних не ходить. Алілуя. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität mit der Berufungsgeschichte von Bischof Dr. Botan Dzsurak, Redemptorist, apostolischer Exarch für die Ukraine des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien sowie Bischof der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Er ist in unserem Studio von Radio Horeb in München. Jetzt rufen schon einige Zuhörer an. Sie können nämlich Fragen stellen unter der 089-517-008-008, wenn Sie anrufen möchten. Ein erster Anrufer meldet sich aus Engelsberg, Herr Käsmeier. Grüß Gott.
Grüß Gott. Dankeschön, Herr Hochwürden, für diesen wunderbaren Vortrag. War sehr interessant. Ich bin ja seit über 40 Jahren ein großer Fatima-Verehrer und Sie haben ja auch Fatima angesprochen. Und ich muss jetzt da daran erinnern, dass ich einmal gehört habe, dass am 16. April 1957 die Mutter Gottes der Lucia erschienen ist. Sie war sehr traurig, weil die Menschheit ihre Bitte nicht erfüllt, also Umkehr zum Herrgott, Weihe und das unbefleckte Herz Mariens und den täglichen Rosenkranz. Und sie hat da gesagt, die Geisel wird Russland sein. Und ich möchte für meine Person sagen, ich bete gerne den Rosenkranz und ich bete auch sehr viel für die ungeborenen Kinder, weil solange wir so viele Kinder umbringen im Mutterleib, werden wir wahrscheinlich keinen Frieden bekommen. Wir sehen Sie das. Danke und alles Gute für, und ich bete, wie gesagt, ich bete für Russland und Ukraine natürlich. Alles Gute für Gott.
Danke.
Ja, vergelt's Gott für diese Worte, für dieses Zeugnis. Ich teile vollständig ihre Worte und ihre Sorge, aber auch ihr Gebet. Auch ich bete für Russland und für die Ukraine, für Gesamteuropa. Wir alle brauchen Umkehr, aber wir müssen auch nicht übersehen die Quelle und Ursachen des Krieges, des Unheils, der Aggression und insbesondere dort, wo das Böse so große Macht ausübt, müssen wir eben durch unsere Gebete die Gnade Gottes herabrufen. Das hat uns Mutter Gottes aufgetragen. Das müssen wir weitermachen als ihre geliebte Kinder. Auch was den Schutz des ungeborenen Lebens angeht, das ist eine offene Wunde an Leibe unseres Kontinents und der ganzen Menschheit. Und da müssen wir auch gemeinsam auftreten, die Hände zu Himmel erheben, aber auch, was von uns hier auf politischer, gesellschaftlicher Ebene abhängt, auch zu tun. Da sind wir einig mit Ihnen. Und ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, für Ihre Gebete.
Danke, Herr Kiesmeier. Jetzt geht es vom Raum Engelsberg Richtung Raum Osnabrück. Herr Weichel ist in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Bischof. Ich habe eine nüchterne Frage und dann eine Frage, die vielleicht ins Religiöse hineingeht. A. Wie lange, schätzen Sie, wird dieser elende Krieg noch dauern? Ich habe selber den Eindruck, das ist eine endlose Geschichte. Und B. Könnte das bewusste Fasten von Christen hier helfen, dass dieses Elend aufhört?
Vielen Dank. Wissen Sie, die Ukrainer sind die Ersten, die sich nach Ende des Krieges sehnen und es erwarten. Aber man fragt sich, welches Ende wird es sein? Wird es mit unserem Ende identifiziert? Das heißt, lassen wir zu, dass ein Verbrecher und seine Komplizen auch, das ganze Volk, ohne jede irgendwelche Ursache und Grund vernichten wird vor unseren Augen? Sicher nicht. Der Krieg kann schon heute aufhören, würde diese Entscheidung im Kreml getroffen werden. Aber letztendlich, die Kriege werden nicht ausschließlich durch menschliche Mittel aufgehalten. Die Kriege beginnen im menschlichen Herzen, wo das Böse den Sitz aufgenommen hat. Deshalb sollen wir wirklich Gott um das Ende des Krieges flehen, immer wieder mit großer Überzeugung. Nur Gott kann uns den gerechten, authentischen und dauerhaften Frieden schenken, so wie es der Heilige Vater Leon XIV. Beim ersten Auftritt gesagt hat, als er die Ukraine und diesen Krieg erwähnt hat. Wir sehnen uns nach gerechten, authentischen und dauerhaften Frieden und nicht nur Waffenstille, die eine Übergangsperiode darstellen wird zu noch weiteren Eskalation. Der Krieg wird einmal zu Ende kommen. Ich bin davon überzeugt, aber wir können und sollen und müssen diese Zeit möglichst näher machen, und da helfen sowohl politische Entscheidungen als auch und vor allem geistliche Bemühungen und das Gebet und das Fasten, das sind diese Mittel, die uns auch Jesus empfohlen hat, wie wir das Böse überwinden sollen.
Vielen Dank für diese Frage und Antwort. Wir haben jetzt noch zwei Hörer in der Leitung. Eigentlich ist die Sendezeit fast um. Wenn Sie sich beide nächsten Anrufer ganz kurz fassen könnten, dass wir das noch hinbekommen. Grüß Gott. Sie sind auf Sendung?
Und, bin ich das?
Ja, Sie sind auf Sendung.
Okay, ich habe eigentlich eine kleine überflüssige Frage vielleicht. Ich wüsste ganz gerne, ob der Herr, ja, Bischof heißt ziemlich Ex, anders, auch Rosenkränze abholt aus dem Eich, aus Eichstätt, weil da schon sehr lange Jahre knüpfe ich da schon immer, jeden Tag fast, ja, jeden Tag zwei nehme ich mir vor, geht nicht immer. Und es sind einige, die da auch knüpfen dafür. Und das wird auch immer in die Ukraine geschickt.
Rosenkränze, die sie knüpfen, ich habe gerade akustisch nicht verstanden.
Selber geknüpfte, ja, selber geknüpfte. Wir kriegen das Material, ich kriege das Material und mache das halt ja, jeden Tag fast. Und man hat ja noch was anderes zu tun. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob er, der Bischof, oder wie er sonst heißt, da auch vom Eichstätt, von dieser Aktionsgemeinschaft Kyrillis und Methodius, da auch Rosenkränze abholt. Wäre ganz schön zu wissen.
Herr Bischof, wie ist das?
Ja, ich habe ständige Kontakte zu dieser Gemeinschaft und zum Pater Archimandrit Andreas Tiermeier, und ich bin sehr dankbar für vielfältige Unterstützung und für mehrere Projekte, die für die Ukraine organisiert werden. Natürlich, ich hoffe, und dass auch die Rosenkränze aus Eichstätt waren unter diesen 130.000 Rosenkränze. Ich konnte nicht verfolgen, wo kommen sie her, weil die waren so zentral versammelt in Zentrale vom Radio Horeb. Deshalb, ich hoffe, dass die waren auch dabei. Und danke Ihnen dafür.
Danke, alles Gute. Und jetzt haben wir noch einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott.
Bin ich dran? Neumeier, Putzbund?
Ja, grüß Gott, Frau Neumeier.
Auch, wenn sie geschickt würde, auch weiterhin. Ich bastel auch selber. Ich mache es kurz. Wir gehen jetzt am Pfingsten zu Fuß nach Altötting. Und da ist am Pfingstsonntag in Gas eine heilige Messe. Und da ist das Heiligtum von Pater Stangassinger. Da schließt man besonders die Lage ein in der Ukraine.
Vielen Dank.
Bitte. Danke Ihnen. Ich liebe sehr diese zwei Orte auch. Wir machen unsere exarchale Wallfahrt nach Altötting jedes Jahr. Und letztes Jahr war ich auch zum Wallfahrt zu Pater Stangassinger, meinem seligen Mitbruder. So sind wir auch auf diese Weise geistlich mit Ihnen verbunden. Vergelt's Gott.
Danke für Ihren Anruf. Allen, die jetzt auch noch probieren, die Zeit ist leider um. Es wäre noch schön, mit Ihnen länger zu reden. Danke, Herr Bischof, dass Sie bei uns waren, Ihre Berufungsgeschichte hier bei Radio Horeb erzählt haben. Wir wollen Sie auch weiterhin im Gebet begleiten, dass Friede einkehrt. Und am Ende dieser Sendung wollen wir auch ein Gebet um geistliche Berufe beten.
Gerne.
Ja, und noch der Hinweis für alle, die gerne die Berufungsgeschichte von Bischof Bohdan Dzsurak noch einmal nachhören wollen. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie die bald unter www.horeb.org im Podcast. Oder morgen früh um 5 wird sie auch noch einmal wiederholt. Aber jetzt wollen wir diese Sendung mit dem Gebet und Ihrem Segen dann abschließen.
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren, durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns, heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns. Dann bitten wir Sie zum Abschluss noch um den Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius, es segne und begleite euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Vielen Dank. Vergelt Gott für das Gebet. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
Dankeschön, das wünschen wir Ihnen auch. Bischof Dr. Botan Dzsurak war das. Ihnen auch Gottes Segen für Ihren weiteren Weg. Damit darf ich mich auch verabschieden. Alles Gute und viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.